Ja, ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich den ersten Petrusbrief aus dem Neuen Testament sozusagen mal im Rahmen des Gottesdienstes und der Predigt mit euch anzugucken. Und da das zwar nur 5 Kapitel sind, aber wenn man die Abschnitte ein bisschen kleiner macht, dann dauert es halt so ein bisschen, bis durchgeht. Und damit ich quasi nicht bei 1,1 anfange und bei 5 irgendwo aufhöre und ich dann beim dritten Mal euch gähnenderweise vor mir sehe, dachte ich, ich mache Staffeln. Das macht man heute so, habe ich von meinem Jugendreferent gelernt. Also 4-mal jetzt erst der Petrusbrief, dann eine kleine Pause, dann nochmal 4-mal und irgendwann im September geht es weiter. Das heißt, dieser Brief wird uns jetzt tatsächlich so ein bisschen beschäftigen, erster Petrusbrief. Und wer irgendwie mal Freude hat oder wer sagt, Mann, jetzt will ich aber mal vorbereitet in den Gottesdienst kommen, der kann schon gucken das nächste Mal, was für ein Text dran ist oder ich sage es vielleicht auch nachher nochmal. Und dann kommt er richtig fett vorbereitet schon hierher und dann denkt er, okay, ich weiß alles schon, was er sagt. Der erste Petrusbrief, so, das hört sich ein bisschen trocken an und deswegen habe ich dem Ganzen auch ein Thema gegeben und zwar das Thema, das sich jetzt durch die Staffeln durchzieht, unsere Identität. Wenn du vielleicht gleich mal, Heinz, die erste Folie drauf machst. Unsere Identität. Was meint Identität? Der Begriff Identität oder identisch ist noch relativ jung. In einigen Lexika des frühen 19. Jahrhunderts, habe extra für euch nachgeguckt, steht dafür noch das Wort, da gab es noch nicht identisch und Identität, steht das Wort derselbe oder einerlei. Worte wahrscheinlich einerlei, die man heute kaum gebraucht. Wenn also zwei denselben Pulli anhaben, dann sind die Pullis identisch oder einerlei. Damit sind aber noch nicht die identisch, die diesen gleichen Pulli womöglich am Sonntag anhaben. Dann sind aber die Pullis zumindest schon mal einerlei. Größere Bedeutung gewinnt dann diese Frage nach der Identität später. Da ging es dann um die subjektive Identität. Wir können dazu auch sagen, die Identität des Einzelnen. Es geht also dabei um die Frage, was macht dich eigentlich aus? Wer bist du? Oder wer ist die gut aussehende andere neben mir eigentlich? Der ich bin, der, zu dem ich werde, entscheidet sich ja maßgeblich daran, was alles zu mir gehört. Das, was alles zu mir gehört, macht am Ende meine Identität aus. Das prägt mich, das leitet mich in meinen Überzeugungen, danach richte ich meine Entscheidungen aus und so weiter. Und das, was dann zu meiner Identität gehört, unterscheidet sich dann eben von dem anderen und seiner Identität. Oder es verbindet uns eben miteinander, so wie der gemeinsame Pulli. Von zwei Menschen nun können wir nicht sagen, dass sie identisch sind. Stellen wir sie nur nebeneinander und vergleichen sie, kommen wir zu dem Ergebnis, sie mögen vielleicht den gleichen Pulli tragen. Beide gehen auch ins Credo. Auch das verbindet sie und gehört zu ihrer Identität. Außerdem, tatsächlich die Kollekte einwerfen, die immer da mit diesem Körbchen, mit diesem Herzen rumgehen, die stellen fest im Laufe von einem halben Jahr, die legen tatsächlich die beiden immer einen Fünfer rein oder immer einen Zehner. Oder man stellt noch fest, wenn die beiden Leute am Kirchenkaffee anschließend draußen, die trinken immer genau die gleiche Kaffeemischung. Damit haben sie schon manches gemeinsam, aber eines ist klar, nie werden sie identisch werden, einerlei. Am ehesten passiert das übrigens bei Zwillingen. Die haben ganz schön viel gemeinsam, mehr als so üblich. Wollt ihr mal sehen? Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Die kann man regelmäßig in der Volkswagen Arena in Wolfsburg, hat man vor ein paar Monaten entdeckt, das war so eine ganz witzige Geschichte. Die haben sich, Brüder, wie ihr seht, Trillinge, die haben sich verabredet, dass sie im immer gleich geplanten Partnerlook da erscheinen. Das ist übrigens Philipp, Michel und Dennis. Wenn ich euch jetzt sagen würde, wer Philipp, Michel und Dennis ist, und die würden nachher hereinkommen, ihr hättet keine Chance, sage ich euch. So viel identisch einerlei wären die. Und aus unseren eigenen Erfahrungen, glücklicherweise kennen wir dann aber bei Zwillingen oder auch bei Drillingen, dass es dann doch noch irgendwas gibt, was sie äußerlich irgendwie unterscheidet. Ich kenne das aus meiner letzten Gemeinde, quasi auch ein Zwilling, habe echt ein bisschen gedauert, bis man so sozusagen sie auseinanderhalten konnte. Aber man stellte dann fest, ach guck mal, der eine von den beiden, der hat einen Leberfleck oben am Auge. Und der andere, der hat einen krummen Finger. Zum Glück, sonst könnte man sie schlecht auseinanderhalten. Die haben also ganz schön viel gemeinsam. Doch spätestens beim Fingerabdruck geht ihre Identität auseinander. Ihr merkt also, was alles zu mir gehört. Neben körperlichen Merkmalen gibt es für unsere Identität natürlich viele weitere Faktoren. Man kann psychologisch nach der Identität fragen, man kann soziologisch nach der Identität fragen. Dann spielen solche Dinge eine Rolle wie zum Beispiel unsere Lebensgeschichte, unsere Herkunft oder wie wir gelernt haben zu essen oder wie wir gelernt haben, uns gegenüber Fremden zu verhalten, ob wir eher Nähetypen oder Distanztypen sind. Oder noch in der Zeit, als die Nationalstaaten entstanden, fragte man sich ernsthaft, ob es eine Identität eines Volkes gibt. Gibt es eine deutsche Identität? Und was gehört dann, wenn es es gibt, zu ihr? Gehört zu einer deutschen Identität, jetzt mal spaßig, dass Schneeballschlachten 2 Wochen vorher schriftlich beantragt werden müssen? Wäre das die Identität eines Deutschen? Oder dass Schneeburgen eine Baugenehmigung benötigen und Schneemänner Schneepersonen genannt werden, bis ihre endgültige Identität feststeht? Wäre das nun typisch deutsche Identität? Wir könnten uns noch eine ganze Weile mit diesen Fragen und ganz ähnlichen Fragen beschäftigen. Auch spannend ist die Frage zum Beispiel, ändert sich denn unsere Identität, das, was alles zu uns gehört im Laufe des Lebens? Plutarch, ein griechischer Schriftsteller, übrigens ein Zeitgenosse von Paulus, Plutarch hat diese Identitätsfrage anhand einmal des Schiffes von Theseus besprochen. Jetzt müsst ihr mal kurz zuhören. Es stellt die Frage, ob ein Schiff, bei dem man während einer langen, langen, langen Fahrt, das sind Monate und womöglich Jahre unterwegs, sämtliche Bestandteile dieses Schiffes austauschen musste, bei seiner Rückkehr in den Hafen noch dasselbe Schiff ist, als es losgefahren ist. Das ist meine philosophische Frage. Anders gefragt, habe ich im Laufe meines Lebens viele Identitäten oder bleibt alles Entscheidende, was mich ausmacht und zu mir gehört, unverändert? Und noch einen kleinen Schlenker, bevor ich zum ersten Petrusbrief komme, damit wir die Sache mit der Identität ein bisschen klarer sehen. 400 Jahre vor Jesus lässt Platon in seinem Dialog Symposion zu Deutsch das Gastmahl Sokrates zu Wort kommen. Und Sokrates sagt, auch jedes einzelne lebende Wesen wird, solange es lebt, als dasselbe angesehen und bezeichnet. Zum Beispiel ein Mensch gilt von Kindesbeinen an bis in sein Alter als der Gleiche. Aber obgleich er denselben Namen führt, bleibt er doch niemals in sich selbst gleich, sondern einerseits erneuert er sich immer, andererseits verliert er anderes an Haaren, Fleisch, Knochen, Blut und seinem ganzen körperlichen Organismus. Und das gilt nicht nur vom Leibe, sondern ebenso von der Seele. Charakterzüge, Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freuden und Leiden, Befürchtungen, alles das bleibt sich in jedem Einzelnen niemals gleich, sondern das eine entsteht, und das andere vergeht. Also, zu unserer Identität gehören also einerseits Dinge unseres Lebens, die unveränderlich sind und die auch unveränderlich bleiben. Ihr könnt es klagen oder auch nicht, oder euch freuen oder auch nicht. Und andererseits gibt es aber auch Dinge, die sich im Laufe der Zeit verändern. Und wahrscheinlich würden viele von uns sagen, ja gut, dass es so ist, dass sich etwas verändert. Ändert sich etwas, etwa die Identität eines Menschen, wenn er Christ wird? Fragezeichen. Meint ihr, dass sich mit dieser Entscheidung in seinem Leben sich Identität sogar grundlegend verändert? Und umgekehrt, sollte jemand seinen Glauben an Gott fahren lassen, würde sich seine Identität dann dabei wieder verändern? Nun, soweit einige Gedanken zur Identität, also dessen, was alles zu uns gehört und uns zu dem macht, wer wir sind. Wir schauen uns jetzt mit der Predigtreihe zum ersten Petrusbrief das Ganze der Frage nach der Identität unter biblischen Gesichtspunkten an. Das heißt, wir schauen uns an, wie Gott uns sieht. Wir schauen uns an, wozu Gott uns macht. Wir versuchen zu verstehen, was uns im Glauben an ihn bestimmt und leitet. Wir bekommen also Antworten auf Fragen wie, was hat Jesus denn mit unserer Identität zu tun? Und in welcher Weise prägt Jesus unsere Gemeinde? Was gehört zu uns, von ihm her gedacht? Ich lese uns nun die ersten beiden Verse aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes. Und in diesen ersten beiden Versen steckt schon einiges von dem drin, was zu uns als Christen gehört, was zu unserer Identität gehört. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Die ersten beiden Verse des ersten Petrusbriefes in der Neuen Genfer Übersetzung. Als erstes schauen wir uns miteinander an, in welcher Situation sich die Gemeinden damals befanden, an die sozusagen das geschrieben wurde. Dann nehmen wir uns dieses Stichwort raus, Fremde in dieser Welt, vor, was das bedeutet. Und am Ende möchte ich dann noch etwas über die Erwählten Gottes sagen. Also, wir starten gleich mal die Gemeinden damals. Petrus schreibt einen Brief an versprengte Christen in Kleinasien. Er schreibt nicht in der Weise, wie wir das vielleicht von Paulus gewohnt sind. Paulus schreibt an einzelne Gemeinden, Korinther oder Thessaloniker. Der erste Petrusbrief ist eine Art Hirtenbrief an eine große Region, wenn ihr so wollt, an einen Großbezirk. Auch nach seinem Tod hat Petrus hohes Ansehen und eine hohe Geltung in diesen Gemeinden der Diaspora. Heute umfasst übrigens dieses Gebiet dieser Gemeinden den größten Teil der Türkei. In meiner letzten Gemeinde hatten wir einen Christen aus dieser Gegend, der daherkam, der einige Male im Jahr dorthin fuhr, und dort eben in jener Gegend kleine christliche Gemeinden besuchten, in einer nicht ganz einfachen Situation, die ihre Fahne des Glaubens hochzuhalten versuchten. Türkei. Ihre Situation, also dieser Christen in jener Gegend, ist heute der ganz ähnlich von den Menschen und den Gemeinden damals aus dem ersten Petrusbrief. An mehreren Orten finden sich also ganz versprengte kleine Christengruppen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Die Gegend stand damals unter der Oberherrschaft des Imperium Romanum. Das heißt kurz und knapp, die Römer hatten das Sagen. Im Großen und Ganzen lief das Leben nach ihren Spielregeln ab. Wollten sie als Besatzer allerdings Frieden haben, mussten sie sich irgendwie örtlich arrangieren und auch den örtlichen Gegebenheiten ein bisschen orientieren. Aber klar war, es war eine römische Identität anvisiert. Die wenigen Christen lebten also in einer Gesellschaft, die ihnen gegenüber überwiegend ablehnend reagierten. Sie verhielten sich gegenüber dem Staat, die Christen, zwar loyal, doch den römischen Totalanspruch konnten sie nicht anerkennen. Vor allem die gottgleiche Autorität des Kaisers prallte scharf auf ihren Glauben. Petrus stellt sich also zu Beginn des Briefes vor als Apostel Jesu Christi. Seine Identität, sein Anker ist Jesus mit dem Beinamen Christus. Seine Identität ist die eines Christen. Es war mal eindrücklich für mich in einer Vorstellungsrunde mit Mustafa Kontakt zu haben, der sich so vorstellt. Ich habe ihn nicht gekannt, war Vorstellungsrunde. Ich heiße Mustafa und ich bin Muslim. Ich heiße Frank und ich bin Christ. Hier in der Kirche ist das kein Thema. Wundert euch nicht. Aber egal, wo du dich vorstellen würdest, die Frage wäre, ob du es überhaupt riskierst. Ich heiße Tam 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 und ich bin Christ. Das kann man ganz normal sagen, ohne irgendwie Theatralik. Die Frage nach meiner Identität. So beginnt Petrus. Petrus, Apostel Jesu Christi. Wir erfahren also von Christen in versprengten Gemeinden, die vor der Frage gestellt sind, wie sie damit klarkommen, dass sie von einer großen Mehrheit umgeben sind, die andere Ideale, die andere Maßstäbe und eine andere Orientierung für ihr Leben gewählt haben. Diese wenige Handvoll Christen in der Diaspora entspricht, je länger, je mehr, ist meine These, dem, wie es sich für unser Land abzeichnet. Die paar Hände voller Christen umgeben von einer Welt, die anders lebt. Die eine Gemeinde, hier und dort, die sich auf Gott ausrichtet, steht der Mehrheit der Leuten gegenüber, die sich mit Gottvertrauen schwer tun oder sich gar offen dagegen stellen. Wer den ersten Petrusbrief mit wachen Augen liest, bemerkt, wie wir im Land der Reformation Jahr für Jahr der Erfahrung entgegengehen, Gemeinde in der Diaspora zu sein. Nur eine kleine Beobachtung, man könnte jetzt zehntausende Beobachtungen, um quasi diese These zu stützen, nur eine kleine Beobachtung zum ersten Petrusbrief. Es gab in den letzten Jahren eine ganze Flut von Kommentaren über den ersten Petrusbrief. Vielleicht erwacht gerade der erste Petrusbrief aus seinem Dornröschenschlaf. Das heißt, vielleicht passt gerade dieser Brief auch in unsere Zeit. Gemeinde, damals, zweitens, Fremde in dieser Welt. Womöglich ist euch vorher aufgefallen, wie Petrus die Christen jetzt in seinem Brief anspricht. Er nennt sie Fremde in dieser Welt. In der Einheitsübersetzung, also der katholischen Bibel, steht den erwählten Fremden in der Diaspora. Oder bei Luther an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Stellt euch vor, wir bekämen heute einen Brief unseres Bischofs an die Gemeinden im Großraum Stuttgart, in dem wir so angesprochen würden. Ihr Fremden in dieser Welt. Habt ihr's? Wie käme das bei euch an? Den Bibelkundigen unter euch wird vielleicht einfallen, dass Jesus ähnliche Worte gebraucht hat. In einem Gebet sagt er mal über seine Jünger, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ist das nicht eigenartig? Es scheint zur DNA der Christen zu gehören, dass sie Diaspora-Leute sind. Für Christen scheint es zur DNA zu gehören, dass sie in der Welt Fremde sind, Fremdkörper, Außenseiter. Ist das, frage ich, ist das die Art Gottes, sich ein kleines Volk zu erwählen? Ist das die Art Gottes, sich so schlecht in der Welt zu verkaufen, dass er sich um seine Leute, ein kleiner Kreis von Leuten, sich um eine Mehrheitsgesellschaft aufbaut, die sie umzingeln oder zumindest religiös unmusikalisch sind? Sich fremd fühlen ist kein schönes Gefühl. Wenn du auf eine Geburtstagsparty eingeladen bist, kennst niemand, tust dich eben vielleicht etwas schwer, von dir aus auf andere Leute zuzugehen und stehst mit deiner dritten Cola oder dem zweiten Aperol allein rum. Das, sage ich dir, fühlt sich nicht gut an. Stell dir vor, du gehst zum ersten Mal allein in den Sportverein, du betrittst die Sporthalle, so wie passiert, suchst nach der Umkleide, ziehst dich um, ohne angesprochen zu werden, du trittst in die Halle, setzt dich auf die Bank und immer noch kommt niemand auf dich zu. Das ist unangenehm. Stell dir vor, du traust dich mal ins Credo, soll vorkommen. Übrigens, so passiert. Stell dir vor, du traust dich in einen Gottesdienst, bei dem du dich fragst, ob du überhaupt da sein darfst. Du verbringst 90 Minuten im Credo, ohne dass dich jemand anspricht. Wie gesagt, so vorgekommen. Sich fremd zu fühlen, ist blöd. Zugezogene erzählen von ihren Schwierigkeiten, reinzukommen. Gäste kommen sich dauerhaft als Gäste vor. Ein Leben lang Ortsfremder zu sein, der sich nicht integriert vorkommt. Man könnte noch viele Fremdheitserfahrungen jetzt beschreiben. Gehört das zur Identität von Christen, Fremde in dieser Welt? Ich würde sagen, ja und nein. Ja, weil Christen diese Welt als einen Übergang ansehen. Weil diese Welt ein Provisorium ist. Ja, weil uns Heimat im Himmel zugesagt ist. Ja, weil wir der Auffassung sind, es gibt bessere Orte als Ebersbach, Teneriffa und die Seychellen. Ja, weil es uns hinzieht an einen Ort, der nicht von dieser Welt ist. Ja, weil dort zu Hause ist, der uns stark beeindruckt hat. Und ja, weil es hier in dieser Weltsituation gibt, die willst du nicht und die bedrohen dich. Und genau darin nun stecken die Christen in Kleinasien damals, stecken heute Christen in der heutigen Türkei, im Sudan, in Pakistan, in China und Malaysia. Da wird Fremde zur Bedrohung. Da wird ein Leben mit Jesus zum Risiko. Ich will sagen, Fremdheit erlebst du nicht beim Eisessen und beim in der Sonne baden, aber doch da, wo christliche Überzeugung, christliche Gemeinde ausgegrenzt, diffamiert, angefeindet und belächelt wird. Und genau diese Erfahrung gehörte damals zum Markenzeichen von Christen. Zum Christsein gehört die Erfahrung, noch nicht zu Hause zu sein, weil Gott noch so weit weg ist und weil er noch so verdeckt ist. Nur ab und zu sehen wir so ein bisschen was von ihm. Kennt ihr das auch? Dann ist man froh, wenn man so ein bisschen was von ihm hat. Im Christsein gibt es also Zeiten, in denen Benachteiligung, sogar Leiden zur Identität gehört. So sagt der erste Petrusbrief, der ist super eindrücklich. Wir finden das Wort Leiden 42 Mal im griechischen Neuen Testament, 42 Mal und 12 Mal davon im ersten Petrusbrief, in diesen 5 Kapiteln. Wenn Petrus also seine Leute, Fremde in der Welt, anspricht, dann hat das mit diesen Umständen zu tun, dass Gottes Idee von einem guten Leben, dass Gottes Idee von einem guten Leben Menschen dieser Welt in Aufruhr oder sogar in den Angriff bringt. Darum fremdeln Christen mit dieser Welt. Fremde in der Welt gehört zu uns, zumindest dann, wenn wir nicht nur angepasst leben. Auch wenn damit noch nicht alles gesagt ist, wie Christen zu dieser Welt gehören, das lasse ich jetzt heute mal aus. Fremde in dieser Welt. Drittens und letztens, jetzt kommt das Pendant. Die von Gott Erwählten. Es gibt für heute noch etwas, was zur Identität der Christen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und Ebersbach gehört. Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten. An die von Gott Erwählten. Das ist sozusagen jetzt die Kehrseite dieser Fremdheit in der Welt. Ihr seid erwählt. Ich rede heute also zu denen, die Gott erwählt hat. Unser Gott, unser großer Gott, ist an dir dran. Das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen sollten. Wir sollten nicht vergessen, dass Gott nach uns greift, nach uns packt. Wir sollten nicht vergessen, dass die Sache unseres Glaubens nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Vielmehr hat Gott uns dazu erwählt, bei ihm zu sein. Heute schon. Was ist das schön und großartig mit der Erwählung? Das ist ein Vorrecht. John Ortberg hat die Sache mit der Erwählung einmal, wie ich finde, super anschaulich aus seinem Leben erzählt. Und diese Geschichte von John Ortberg erzähle ich euch. Ich wuchs Ende der 60er Jahre als Fan des Baseballteams Chicago Cubs auf. Die ganze Mannschaft war berühmt und einer davon, Randy Handley, war mein persönlicher Favorit. Ich verehrte ihn. Eines Tages klingelte das Telefon. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das in meiner Klasse war, bekam meine Mutter ans Telefon. Mrs. Ortberg, Sie werden es nie erraten, was hier los ist. Randy Handley ist bei uns zu Hause. Ich habe ihm von John erzählt. Er möchte bei Ihnen zu Hause vorbeikommen und John kennenlernen. Und dann lief alles ganz furchtbar falsch. Meine Mutter wusste nicht, wer Randy Handley war. Und dummerweise hatte sie noch nie etwas von ihm gehört. Sie dachte, er wäre irgendein Schulkamerad, der mit mir spielen wollte. Und so kam es, dass sie sagte, Johnny ist bei der Klavierstunde, du wirst Randy sagen müssen, dass er irgendwann anders vorbeikommen soll. Als ich nach Hause kam, so erzählt immer noch John, als ich nach Hause kam, sagte mir meine Mutter, dass jemand namens Randy Handley oder so ähnlich bei unseren Nachbarn war und vorbeikommen wollte, dass sie ihm aber gesagt hatte, dass er ein andermal vorbeikommen soll. Ich wünschte mir, die Männer in den weißen Kitteln anzurufen und meine Mutter abholen zu lassen. Diesen Nachmittag verbrachte ich in tiefen Depressionen. Um etwa 5 Uhr klopfte es dann an der Tür, als ich aufmachte, stand Randy Handley draußen. In Lebensgröße. Der beste Baseballspieler der Oberliga. Er hatte von irgendeinem öffentlichen Auftritt bei unseren Nachbarn vorbeigeschaut und weil ich nicht da gewesen war, hatte er sich entschlossen, nach dem Auftritt auf seinem Rückweg nach Chicago noch einmal bei uns vorbeizufahren, obwohl er als Profispieler einen vollen Terminkalender hatte. Er kam also den ganzen Weg zurück in unsere Wohngegend. Er fuhr zu unserem Haus. Er klopfte an meine Tür. Er hatte mich an jenem Nachmittag erwählt. Für einen 10-jährigen Jungen bestand die Herrlichkeit von Randy Handley nicht darin, dass er eine Haubitze statt eines Armes hatte. Auch nicht, dass er mit seinen spielerischen Leistungen andere sehr gute Spieler übertraf. Der Inbegriff von Herrlichkeit, der Inbegriff von Erwählung war, dass jemand, der so berühmt war wie er, sich die Zeit nahm, einen kleinen Jungen zu besuchen. Er war nur für mich gekommen. Er hatte mich erwählt. Oh ja. Ich spreche heute Morgen an die von Gott Erwählten. Was für ein Vorrecht. Unsere Erwählung geht von Gott aus. Wir sind Auserwählte. Wir sind Auserwählte, und jetzt baue ich das zusammen mit dem Punkt vorher, auserwählte Fremdlinge. Das heißt, wir sind Gott zugeeignet und zugleich der Welt enteignet. Wir sind Gott zugeeignet und zugleich der Welt enteignet. Wir gehören Gott. Er hat uns erwählt. Wir gehören zu Christus. Ihm sind wir gehorsam, heißt es in diesem zweiten Vers. Wir gehören dem Heiligen Geist, der uns zu seinem heiligen Volk macht. Das macht was mit dir. Darin besteht deine Identität. Vergiss das nicht. Vers 2. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Ich schließe die erste Predigt zum ersten Petrusbrief mit den Worten von Petrus selbst, ab der seinen Brief beginnt, am Ende dieses zweiten Verses mit: Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Amen.